Wie kann Gott so etwas zulassen? Das ist sicherlich eine Frage, die sich viele Menschen gerade in der heutigen Zeit stellen. Und noch eine Stufe schlimmer. Einige nehmen diese Fragestellung als Argument, wenn nicht sogar Beweis dafür, dass so etwas wie ein Gott überhaupt nicht existiert. Und sind wir mal ehrlich, haben wir nicht manchmal auch solche Gedanken, wenn wir Nachrichten hören, beispielsweise von einem islamistisch motivierten Attentäter, der mit einem LKW unschuldige Menschen totfährt? Wenn wir das Leid und das Elend in Kriegsgebieten wie Syrien sehen, wenn wir in der lokalen Zeitung lesen, dass ein kleines Kind bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Sicherlich sind es aber auch ganz persönliche Schicksalsschläge, die das Glaubensbild ganz schön ins Wanken bringen können. Und einmal rational gedacht überhaupt. Es gibt doch so viele Religionen auf dieser Welt und überall sind voll überzeugte Anhänger. Wie können wir uns da eigentlich so sicher sein, dass unser Christentum gerade zur absoluten Erfüllung und Erlösung führt? Derartige Fragestellungen rufen in uns das Gefühl des Zweifelns hervor, obwohl wir das manchmal vielleicht gar nicht wollen. Auch wenn beispielsweise im Jakobusbrief das Zweifeln indirekt als Sünde bezeichnet wird, werden wir dieses Gefühl doch nicht los. Es scheint irgendwie tief verankert zu sein. Glauben und Zweifel, das gehört für uns irgendwie dazu. Jetzt kann man sich fragen, ist das ein moderner Trend unseres Christentums oder war der Zweifel schon immer da? Wenn man sich dazu einmal die Bibel anschaut, dann stellt man fest, dass es sehr, sehr viele Geschichten über Zweifeln gibt. Angefangen bei Adam und Eva. Sie zweifelten, beeinflusst durch den Teufel, an der Aussage vom Gott, nicht vom Baum des Lebens zu essen. Die Israeliten, die aufgrund einer längeren Abwesenheit von Mose an ihrem Gottesbild zweifelten und sich sogar einen eigenen Götzen bauten. Hiob, der aufgrund von persönlichen Schicksalsschlägen stark mit Gott haderte. Ja, er war so verzweifelt, dass er sogar sein eigenes Leben verfluchte. Diese Geschichten gehen weiter im Neuen Testament und besonders bemerkenswert finde ich die folgende. Als von der Auferstehung Jesu Christi berichtet wird, da haben das also die Apostel erfahren und sie glaubten das nicht. Sie glaubten es erst nicht. Sie waren aufgrund des Todes von Jesus so verzweifelt und enttäuscht, dass offensichtlich ihr Gottesbild doch nicht so übereinstimmte mit dem, was sie eigentlich glaubten. Erst etwas später haben sie dann gemerkt, dass es dann offensichtlich stimmt. Zweifel ist also überall vorhanden und es hat es schon immer gegeben. Und ich habe mir einmal Gedanken darum gemacht, schon vor ein paar Monaten, woher kommt eigentlich dieses Gefühl des Zweifelns, was wir ja eigentlich gar nicht haben wollen, es aber trotzdem immer wieder haben. Und die Antwort, die klingt einfach, ist aber auch zugleich sehr provokativ. Ich glaube, der Grund dafür, warum wir zweifeln, ist, dass es keinen absoluten Beweis dafür gibt, dass Gott wirklich existiert. Und damit meine ich in erster Linie, niemand von uns hat Gott je optisch gesehen noch akustisch gehört. Und selbst wenn wir solche Geschichten aus der Bibel hören oder durch Zeugnisse anderer Personen, wie könnten wir beweisen? Ja, wie könnte sich diese Person selbst beweisen, dass das wirklich stimmt und nicht einen anderen Grund hatte? Wenn man diesen Gedanken einmal weiterdenkt, dann ist es tatsächlich so, dass es eigentlich für gar nichts auf dieser Welt einen absoluten Beweis gibt, sondern alle Gesetze und Schlussfolgerungen, die wir treffen, sind Resultate unserer Erfahrungen und die formen unser Bild. Interessanterweise setzen wir die meisten Gesetze und Schlussfolgerungen völlig als richtig voraus. Das liegt meines Erachtens daran, dass einfach der Großteil der Menschheit das akzeptiert. Also stellt euch mal vor, ja, die Erde ist rund. Wer von uns hat das je live gesehen? Wir haben das immer nur gehört. Und da es also viele Leute glauben, zweifeln wir auch nicht groß daran. Das ist allerdings beim Christentum etwas anderes. Da ist nur ein Prozentsatz der Leute, die davon überzeugt sind. Und das verstärkt natürlich diesen Zweifel umso mehr. Das, was ich erzähle, ist eigentlich nicht neu. Ich habe dazu ein paar Zeilen beispielsweise im Hebräerbrief gefunden. Da steht so etwas zu dem Thema drin. Glauben heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. Hier werden also die Verben Vertrauen und Glauben verwendet, allerdings nicht das Verb Wissen. Und das heißt so viel wie, wenn wir also sozusagen Gottes Wort glauben, dann sagt uns Gott in diesem Augenblick zu, dass wir die Erfahrung machen, dass es wirklich stimmt. Unsere Erfahrungen passen also mit dem Gottesbild überein. Wenn wir jetzt also Anfechtungen haben und wir sind verzweifelt, dann sollten wir nicht den Fehler machen, irgendwie uns die Existenz oder die absoluten Beweis für die Existenz Gottes einzureden, sondern wir sollten vielmehr fragen, passen unsere Erfahrungen, die wir mit Gott machen, zu seinem Wort und zu seinem Charakter? Und das möchte ich ganz gerne mal an einigen Beispielen tun. Gott wird ja in der Bibel an sehr vielen Stellen als ein liebender Vater beschrieben, der eigentlich nur etwas Gutes für seine Kinder will. Und in Matthäus gibt es ein sehr bekanntes Zitat: Wer von uns würde seinen Kindern einen Stein zu essen geben, wenn es Brot haben möchte? Und wer eine Schlange, wenn es Fisch haben möchte? Und Gott sagt an dieser Stelle, so schlecht wir auch sind, wir sorgen doch für unsere Kinder und geben ihnen etwas Gutes. Wie viel mehr wird uns dann unser Vater geben, wenn wir ihn darum bitten? Ich denke, diese Worte lösen in uns erstmal ein sehr positives Gefühl aus. Stellen wir uns einen Vater vor, der für seine Kinder sorgt, der möchte, dass es seinen Kindern gut geht, der aber auf keinen Fall möchte, dass seine Kinder leiden. Und ich meine jetzt nicht kleine Konflikte, die man vielleicht täglich hat, sondern richtig leiden, vielleicht aufgrund einer unheilbaren Krankheit. Ich denke, kein Vater auf dieser Welt wünscht sich das für seine Kinder. Und so wird also auch sozusagen mit diesen Worten erst einmal Gott beschrieben. Und nun wissen wir aber, das stimmt nicht ganz, sondern Christen erfahren auch zum Teil größeres Leid. Ich denke aber, oftmals vergessen wir in diesen Krisensituationen uns an diesen liebenden Vater zu erinnern. Ja, uns zu erinnern, was Gott uns eigentlich schon alles Gutes in unserem Leben gegeben hat. Ich denke, wenn ihr heute Abend einmal darüber nachdenkt, was hat Gott an diesem Tag für euch gut gemacht? Wofür könnt ihr danken? Ich denke, das wird vielleicht sogar die negativen Erfahrungen überwiegen und den Zweifel, den man durch die negativen Erfahrungen hat, letztendlich etwas eindämmen. In einem bekannten Zitat heißt es, danken hilft vor Wanken und loben hebt nach oben. Ich glaube, es war andersrum, ist aber auch egal. Ich denke, an diesem Vers ist etwas dran. Wir vergessen oft, welche Erfahrungen wir mit dieser Vorstellung liebender Vater tatsächlich gemacht haben, was Gott in unserem Leben bereits alles Gutes getan hat. Dann kommt man aber irgendwann zu dem Punkt, dass man sagt, naja, das ist ja nicht nur Gutes, sondern warum lässt Gott eigentlich zu, dass Menschen böse Dinge tun, dass wir Fehler begehen, die andere Menschen verletzen? Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch zu einem liebenden Vater? Auf den ersten Blick betrachtet und etwas oberflächlich würde man sagen, jawohl, das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Das kann doch gar nicht stimmen, dass unser Gott im Himmel so etwas will. An dieser Stelle muss man etwas tiefer in die Geschichte einblicken. Es wird immer wieder davon berichtet, dass Gott für jeden Menschen eine bedingungslose Liebe hat. Beispielsweise im Römerbrief heißt es, Römer Kapitel 8, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Ich denke, diese Art von bedingungsloser Liebe ist für uns Menschen instinktiv gar nicht vorstellbar. Verbinden wir doch etwas wie ein Geschenk immer damit, dass wir vorher irgendeine Leistung gemacht haben. Man bildet sich also schnell ein, Gott liebt mich umso mehr, je frömmer ich bin, je mehr ich mit ihm lebe, je mehr ich seinem Wort folge. Das ist aber falsch. Nein, Gott liebt jeden Menschen bedingungslos gleich, ob das nun der fromme Christ ist oder eben derjenige, der böse Dinge tut. Da macht Gott keinen Unterschied. Gott bietet uns lediglich an, dass wir ein Leben mit ihm führen können, ein Leben, was zur Freiheit und zur absoluten Vollkommenheit am Ende führen wird. Das ist ein Angebot von Gott, weil er uns liebt. Aber Gott liebt uns nicht, weil wir gute Taten für ihn tun. Das ist ein Unterschied. Was folgt aber aus dieser bedingungslosen Liebe? Ja, das habe ich gerade schon angedeutet. Jeder Mensch hat einen freien Willen und kann sich selbst entscheiden, ob er mit Gott dieses Angebot annehmen möchte oder ob er sich gegen ihn entscheidet und sein eigenes Leben nach seinem freien Willen gestaltet. Das resultiert automatisch aus der bedingungslosen Liebe. Wenn Gott jedem seinen Willen aufzwingen würde, was wäre das für eine bedingungslose Liebe? Die wäre wieder an Bedingungen geknüpft. Das heißt also, wenn Menschen böse Dinge tun, dann ist das nicht Gottes Verantwortung und nicht seine Schuld. Nein, dann ist das die Schuld des entsprechenden Menschen und seine Verantwortung. Und das ist ein Unterschied. Das heißt, das zeigt doch eigentlich, dass böse Dinge in diesem Moment von Menschen geschehen, dass das auf Gottes unbedingte Liebe zurückzuführen ist. Und das passt doch, diese Erfahrung passt doch in sein Charakterbild rein. Ich formuliere das nochmal weiter aus. Man kann das immer weitermachen und ihr seht schon, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Jetzt könnte ich ja sagen, na Mensch, Gott, ich habe dich doch jetzt angenommen als meinen Herrn, ich möchte nach dir leben. Warum lässt du aber zu, dass wir in der Gemeinde, die ja alle an dich glauben, trotzdem Fehler begehen und nicht perfekt sind und anderen Menschen damit Schaden zufügen? Das passt ja auch wieder nicht so richtig zu Gott. Warum lässt er das zu, dass sich die Christen dann trotzdem noch quälen müssen? Auch hier muss man etwas tiefer wieder hineinschauen. Gott möchte ja nicht nur uns bedingungslos lieben, sondern er möchte auch, dass wir seine Nachfolger werden. Wir sollen Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und Gott beschreibt, ich glaube, es ist die Apostelgeschichte, die wichtigste Eigenschaft eines Christen ist die Liebe. Die Liebe ist das Wichtigste und wenn wir lieben, dann haben wir alle anderen guten Eigenschaften automatisch mit. Ja, und was war die größte Liebe, die uns Gott schenken konnte? Dass er unsere Fehler vergeben hat, dass er für sie bezahlt hat mit seinem eigenen Tod, obwohl er ja unschuldig war. Sollte unsere Liebe dann zueinander nicht auch in diese Richtung gehen, dass wir Fehler verzeihen können, dass wir anderen vergeben können, und zwar nicht nur nahestehenden Personen, sondern vielleicht auch unsere Erzfeinde? Könnte sich diese Liebe tatsächlich entfalten, wenn wir uns für einen Moment mal vorstellen, diese irdische Welt sei perfekt und fehlerlos? Und ich rede nicht vom Paradies, wo das ja der Fall sein wird. Ich glaube, wenn wir in einer solchen Welt leben, wäre es zwar einfach, Menschen zu lieben, aber wäre diese Liebe nicht kühl und oberflächlich? Könnte sie sich wirklich entfalten? Ich glaube, nein. Und mein Gedanke ist, dass Gott wirklich diese Fehler zulässt, damit wir einander lieben lernen, so wie Gott uns geliebt hat und immer sozusagen einen Schritt ihm ähnlicher werden. Und das passt auch in sein Charakterbild rein. Und jetzt möchte ich euch noch ein letztes Beispiel nennen. Naja, es gibt ja auch Leid, was jetzt nicht unbedingt vom Menschen gemacht ist. Zum Beispiel Naturkatastrophen, eine unheilbare Krankheit, was auch immer. Wie kann das denn jetzt wieder in Gottes Bild passen? Das ist jetzt ja kein Fehler vom Mensch, sondern Gott lässt ja zu, dass Christen auch solche Krisenzeiten erfahren. Und die Antwort ist relativ einfach. Im Jakobusbrief steht zum Beispiel, dass wir uns aufrichtig darüber freuen sollen, wenn unser Glauben auf vielfältige Art und Weise auf die Probe gestellt wird. Ja, was soll das denn jetzt? Jetzt will uns Gott Leid zufügen und wir sollen uns auch noch darüber freuen? Das kann doch nicht zu einem liebenden Vater passen, ist der Widerspruch, den wir da haben. Und auch hier können wir weiter in die Bibel lesen. Und ich habe etwas ganz Nettes dazu gefunden. Im Psalm 66, da heißt es an einem Abschnitt, Gott, du hast uns auf die Probe gestellt. So wie man Silber aufschmelzt, hast du uns gereinigt. Du hast uns in die Falle laufen lassen und schwere Lasten aufgebürdet. Unseren Feinden hast du erlaubt, uns in den Staub zu treten. Durch Feuer und Wasser mussten wir gehen, doch du hast uns herausgeholt, sodass wir wieder frei atmen konnten. Aus diesem Text geht doch hervor, dass Gott uns gerade im Leiden nah sein möchte. Ja, er möchte uns dort zeigen, dass unser Glaube wirklich wahr ist. Das heißt, er möchte eigentlich in Leidsituationen den Zweifel eindämmen, aber auf keinen Fall Zweifel schüren. Das ist das, was der Teufel möchte. Gott möchte uns in diesem Leid also zeigen, dass unser Glauben wahr ist. Ja, wieso könnte das Gott dann nicht machen, wenn es uns gut geht? Ich denke, gerade wenn es uns gut geht, verdrängen wir Gott in den Hintergrund. Und da kommen unsere alltäglichen Sorgen, unsere Unzufriedenheit wieder vor. Kann es vielleicht sein, dass Gott uns durch Leitsituationen wieder auf sein Wort, was ja zur Erfüllung führt, führen möchte, dass er uns wieder auf den richtigen Weg führt? Und ein drittes Argument dazu noch. Im Jakobusbrief, gemeinerweise habe ich euch jetzt nur den Anfang gesagt, da steht auch gleichzeitig, ja, unser Glauben soll standhafter werden. Ich denke, wenn wir Gott in einer Leitsituation kennengelernt haben und er uns dort rausgeführt hat, dann wird unser Glauben wahrhaftiger, dann werden wir wieder einen Schritt Jesus ähnlicher. Wir schlagen also Wurzeln im Glauben. Und diese Standfestigkeit führt die nicht dazu, dass wir ein sorgenfreieres Leben führen können, dass wir ein Leben in Freiheit führen können und ein Leben in mehr Vollkommenheit. Ist das nicht toll, dass unser Vater so etwas will? Er schenkt uns also eine unangenehme Situation, die im ersten Moment vielleicht auch so aussieht. Aber er möchte eigentlich, dass wir daraus resultierend ein sorgenfreieres Leben führen können. Und ist das nicht ein Zeichen für einen liebenden Vater, der so etwas will? Hiob hat es ganz treffend in seinem Buch formuliert. Nach der Leitsituation sagte er, ich kannte dich ja nur vom Hören sagen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Und nicht zuletzt, Gott schreibt auch im Korintherbrief, dass wir niemals solche Anfechtungen ausgesetzt sind, die wir nicht selbst bestehen können. Also Gott gibt uns für jede Anfechtung die Kraft und sagt uns zu, wir bestehen diese Anfechtung, wir bestehen diese Krise. Das ist doch eine tolle Zusage. Man muss natürlich sagen, wenn ein Mensch wirklich einen schweren Schicksalsschlag erfahren hat, ist es nicht immer leicht, an dem Glauben festzuhalten. Dafür sind wir einfach zu menschlich. Wir sind traurig, verzweifelt, was auch immer. Aber ich denke, wenn wir es schaffen, auch wenn es schwer fällt am Anfang, an Gottes Wort festzuhalten, dann wird er uns aus dieser Krise rausführen und uns zu gestärkten Christen machen. Und das ist doch eigentlich der beste Beweis dafür, dass es einen solchen Gott gibt. Ich möchte das Gesagte abschließend noch einmal zusammenfassen. Erstens, Zweifel gibt es meines Erachtens deswegen, weil es keinen absoluten Beweis dafür gibt, dass Gott wirklich existiert. Und scheinbare Widersprüche verstärken diesen Zweifel noch. Zweitens, wenn wir es aber schaffen, diese Widersprüche durch Gottes Wort und mit seiner Hilfe zu überwinden, dann gehen wir als gestärkte Christen aus dieser Situation heraus. Und das wünsche ich uns von Herzen. Amen.